Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 2 Reflexe. Heute mit zwei Kriminalromanen. Einem aus der Schweiz und einem aus den USA. Literarische Formen wandeln sich ja laufend. Auch der gute alte Krimi wird als Genre immer wieder verändert, weiterentwickelt und neu erfunden. Zwei Kriminalromane, die ganz und gar spielerisch mit der klassischen Form umgehen, stellen wir vor. Knallkopf Wilson von Mark Twain und Tod am Silke des Schweizers Georges Wieland. Über diese Bücher unterhält sich Hardy Ross jetzt mit dem Germanisten Werner Morlang.
Reflexe heute mit zwei Kriminalromanen. Mark Twain, Knallkopf Wilson, das ist der eine, und Georges Wieland, Tod am Silke, das ist der andere. Und bei uns hier als Gast in Reflexe Werner Morlang. Werner Morlang ist Literaturkritiker, ist Germanist, ist Herausgeber, ist Journalist und er ist seit Jahren ein ganz passionierter Krimileser, war auch in Jurys, hat wirklich von der Tradition bis in die Neuzeit hinein ein ganz großes Wissen, hat sehr, sehr viel Leseerfahrung. Werner Morlang, Sie haben ja immer wieder mal Krimis gelesen und wenn wir kurz mal einen Überblick riskieren, es gibt ja so viele verschiedene Kriminalromane, also Edgar Wallace und so weiter mit den doppelten Tapetentüren, dann die sozialkritischen, die Schweden, die das gemacht haben, Friedrich Glauser, der es gemacht hat, dann die Hardboiled, die Amerikaner mit ihren ganz harten Detektiven und Verbrechern und jetzt hier zwei Bücher, die eigentlich etwas anders wieder machen, sie spielen mit dem Genre, haben auch etwas so leicht Burleskes. Ist das etwas, was Sie als wirklich hartgesottener Krimileser sich auch gern gefallen lassen oder geht es da schon an die Grenze für Sie, dass Sie sagen, diese Variationen interessieren mich weniger?
Keineswegs, es war auch immer so in der Geschichte des Kriminalromans, dass sehr viele Neuerungen von den Rändern her reingekommen sind. Und zum Beispiel Mark Twain hat 11 Jahre, bevor das Buch, das wir heute besprechen, herausgekommen ist, eine Geschichte geschrieben, wo zum ersten Mal eine Figur nach Fingerabdrücken identifiziert wird. Und was die meisten auch nicht wissen, es gibt eine Fortsetzung von Tom Sawyer, die heißt Tom Sawyer Detective. Aber eben, man kennt ihn natürlich aus anderer Perspektive, namentlich von den beiden bei uns leider nur als Jugendbücher rezipierten Tom Sawyer und The Adventures of Huckleberry Finn. Gerade das letztere ein großartiges Meisterwerk, das ja immer noch in unsere unverwüstlich knabenhafte Bubenfantasie eingreift mit der Floßfahrt den Mississippi runter und dem damals noch sogenannten Nigger Jim.
Mark Twain ist ja ein Klassiker der Weltliteratur, Werner Morlang. Sie haben die sogenannten Jugendbücher, die aber einfach auch mal Romane sind, wenn wir die lesen, erwähnt. Es gibt sehr viel Reiseliteratur. Für mich war jetzt dieses Buch hier, Knallkopf Wilson, war eigentlich eine Entdeckung. Ich kannte diese Seite von Mark Twain nicht. Ist das von der Qualität her eher dann ein zweit- oder drittrangiges Werk? Wie würden Sie es beurteilen, dass man sie eigentlich nicht so sehr kennt?
Es lohnt auf jeden Fall die Lektüre. Es ist zwar eine etwas verquere Angelegenheit und das hat kompositorische Mängel, aber in diesem Fall würde ich sagen, die kompositorischen Mängel kommen eher der Qualität zugute, denn es ist ein sehr überraschungsreiches Buch mit sehr vielen Wendungen.
Die Komposition, Herr Morlang, ist ja was Wichtiges beim Krimi immer, nicht? Also wie wird der Fall aufgebaut, wie wird nachher die Lösung präsentiert, wie glaubwürdig psychologisch sind dann auch die handelnden Figuren? Beginnen wir bei der Konstruktion. Worum geht es denn überhaupt jetzt mal vom Kriminalfall her? Was ist die Kriminalhandlung?
Wir haben es mit einer Südstaatenwelt zu tun, einer Kleinstadt in Missouri, ein Terrain, das Mark Twain von seiner eigenen Kindheit her sehr gut gekannt hat. Also eine Kleinstadt, wo Sklaverei herrscht, denn das Buch spielt etwa um 1830. Und da kommen also gleichzeitig in einem Bürgershaus zwei Buben zur Welt, ein Sklavenjunge und ein weißer Junge. Und die Mutter des Sklavenjungen, eine sehr energische, auch sehr originell gezeichnete Person, die vertauscht dann die beiden Jungen. Also aus ihrem Jungen Chambers wird dann der Tom, der im Haus eines vermeintlichen Onkels dann aufwächst, währenddem der Abkömmling der herrschenden Klasse als Sklave dann über die Runden kommen muss.
Das ist mal eine spannende Ausgangslage. Und im Verlauf dann des Lebens dieser beiden Kinder, wir erleben ja dann, wie die heranwachsen, beide, geschehen allerhand Dinge in diesem Kleinstädtchen. Und da entwickelt sich dann ja ganz allmählich eben nicht nur diese Enträtselung, was macht jetzt der eine, der eigentlich als Sklave geboren wurde, was macht er als Sohn des Herrn, was macht der andere, der Sohn des Herrn, der jetzt der Sohn der Sklavin ist, sondern es gibt in diesem Städtchen eine ganze Reihe von Verwicklungen. Es kommt sogar zu einem Mord. Und gehen wir mal zurück zum Titel. Dieser Knallkopf, wie er genannt wird, Wilson, also eine ganz schräge Figur, aber sehr sympathisch, die trägt wesentlich dazu bei, den Fall aufzuklären.
Eine sehr skurrile Figur, ein Rechtsanwalt, der ist schon früh mit der Bevölkerung verdirbt, weil er eine ungeschickte Bemerkung macht gegenüber einem ungebärtigen Hund. Und die Bevölkerung hat von daher das Gefühl, der sei ein Spinner, ein Schwachkopf. Und das hat zur Folge, dass er keine Klienten findet. Aber er hat auch, wie es sich für einen Sonderling gehört, zwei Hobbys. Zum einen sammelt er Fingerabdrücke, zum anderen versteht er sich aufs Handlesen. Und beide Dinge spielen dann im Verlauf der Geschichte eine besondere Rolle.
Jetzt haben wir schon zwei Elemente, Werner Morlang. Wir haben die vertauschten Buben. Also, der Herr wird Sklave, der Sklave wird Herr. Was sind die Folgen? Wir haben diesen Sonderling, der eben, wie Sie sagen, Fingerabdrücke sammelt, der nun etwas löst in diesem Städtchen. Das ist die zweite Ebene. Und wir haben eigentlich unabhängig jetzt vom Kriminalfall eine sehr starke gesellschaftliche Ebene, habe ich empfunden. Schwarz-Weiß, Herr, Sklave, das kommt einfach so rein mit der Geschichte zusammen und hat mich selber eigentlich sehr beeindruckt, was Mark Twain hier macht, ohne dass man es eigentlich merkt, wie er es macht.
Unbedingt die gesellschaftlichen Verhältnisse, insbesondere natürlich auch die Sklaverei, spielen eine wichtige Rolle, aber nicht in dem Sinn, dass jetzt hier Mark Twain ein Pamphlet gegen die Inhumanität der Sklavenhalterei geschrieben hätte, sondern er lässt einfach seine Figuren so handeln, wie es ihrem Bewusstseinsstand entspricht. Und etwas vom Eindrücklichsten ist natürlich dann das Verhalten dieses Böslings, dieses Tom, der die Stelle eben eines Weißen usurpiert. Man merkt ihm allerdings seine schwarze Abkunft nicht an, denn er ist ein 32. Schwarzer. Und er wächst ganz so in der Ideologie der herrschenden Klasse auf, die er dann auf die schlimmste Art auch praktiziert. Er ist ein abgründiger Bösling, der zwischendurch allerdings dann auch sich befleißigt, natürlich aus opportunistischen Gründen, ein besserer Mensch zu werden.
Also verschiedene Erzählebenen, Werner Morlang, und natürlich die Atmosphäre, nicht? Dieses Städtchens, des Flusses, der Leute, die da wohnen, skurrile Leute, sympathische Leute, Leute, die gerne Kinder hätten und keine bekommen, diese Sklavin, die eins hatten, eigentlich keins wollte und so weiter. Wir wollen mal hineinhören in den Roman von Mark Twain, Knallkopf Wilson, und zwar dort anschließend, wo Sie eben jetzt skizziert haben, dass der eine dieser Jungen sozusagen den Bösen dann auch spielt, die Rolle des Bösen übernimmt, nämlich der Herr ist jetzt, aber eigentlich ist er ja der Sklavenbube, und der andere, der eigentlich der Herr wäre, ist jetzt der Sklavenbube und der übernimmt diese Rolle. Also sehr interessant, wie Mark Twain das fixiert auf die Rolle, die die bekommen und nicht auf die Geburt. Wir treffen diese beiden Buben, Tom und Chambers, beide gehen schwimmen und der eine, der Herrensohn, der hat so eine Marotte, er spielt gerne den Ertrinkenden, um auf sich aufmerksam zu machen, und der andere fällt darauf hinein dieses Mal, und das führt dazu, dass sich der Herrensohn gedemütigt fühlt, weil er vom Schwarzen eben gerettet wird. Es liest Joachim Salau.
Als die Jungen im 16. Lebensjahr waren, zog Tom eines Tages beim Schwimmen eine Schau ab. Da bekam er einen Krampf und rief um Hilfe. Ein unter den Jungen, besonders wenn ein Fremder dabei war, häufig geübter Trick bestand darin, einen Krampf zu simulieren und um Hilfe zu schreien. Wenn dann der Fremde eilig herbeikraulte, zappelte und schrie der Ertrinkende weiter, bis der Retter dicht herangekommen war, dann hörte er plötzlich auf zu schreien, lächelte höhnisch und schwamm gelassen davon, während die Einheimischen den Gefoppten mit Gejohle und Gelächter bedachten. Tom hatte diesen Streich noch nie gespielt, doch man nahm an, er probiere sich nun daran, deshalb hielten sich die Jungen erst einmal zurück. Aber Chambers glaubte, dass sein Herr wirklich in Gefahr sei, deshalb schwamm er hinaus und kam unglücklicherweise zur rechten Zeit, um ihm das Leben zu retten. Das brachte das Fass zum Überlaufen. Alles andere hatte Tom verkraftet, aber dass er nun vor aller Welt für den Rest seines Lebens einem Nigger auf diese Weise verpflichtet sein sollte, und ausgerechnet diesem Nigger, das war zu viel. Er überschüttete Chambers mit Beschimpfungen, weil er so getan habe, als hielte er den Hilferuf für ernst gemeint, und er sagte, jeder außer einem bekloppten Nigger hätte gewusst, dass es nur Spaß gewesen sei, und hätte ihn in Ruhe gelassen. Toms Feinde waren hier zahlreich vertreten, und sie äußerten daher ihre Meinung frei von der Leber weg. Sie lachten ihn aus, bedachten ihn mit Feigling, Lügner, Lump und anderen Kosenamen und kündigten ihm an, sie würden Chambers von jetzt ab einen neuen Namen geben. Tom Driscoll's Niggerpapa, und diesen in der ganzen Stadt verbreiten, zum Zeichen, dass Tom zum zweiten Mal geboren sei und dass Chambers ihm sein neues Dasein geschenkt habe. Bei diesen höhnischen Reden geriet Tom vor Wut außer sich und schrie, »Schlag ihnen den Schädel ein, Chambers, schlag ihnen den Schädel ein. Was stehst du da und steckst die Hände in die Hosentaschen?« Chambers protestierte, »Aber es sind zu viele, Master Tom, es sind, hörst du nicht?« »Bitte nicht, Master Tom, es sind so viele, dass...« Da sprang ihm Tom entgegen und stach mit dem Taschenmesser zwei- oder dreimal auf ihn ein, ehe die Jungen ihn wegzerren und dem Verwundeten zur Flucht verhelfen konnten. Chambers war erheblich, doch nicht lebensgefährlich verletzt. Hätte das Messer eine etwas längere Klinge gehabt, dann wäre seine Laufbahn damals beendet gewesen.
Soweit unsere Passage aus dem Roman »Knallkopf Wilson« von Mark Twain. Gelesen hat Joachim Salau. Werner Mollang, in dieser Passage sehen wir, wie sich eigentlich auch die Genres jetzt vermengen. Es ist hier, könnte man sagen, fast so etwas, was einen an diese Jugendromane erinnert, Tom Sawyer, Huckleberry Finn, aber es wird blutiger ernst, weil dieser Unterschied, der Standesunterschied zwischen dem Negersklaven, das Wort Neger wird ja ganz bewusst hier gebraucht, nicht, dass man denkt, wir verunglimpfen jetzt die Schwarzen, also zwischen dem Sklaven und dem Herrn, und weil der Herr sich gedemütigt fühlt durch die Rettungsaktion des Sklaven, rammt er ihm das Messer in die Brust. Das heißt, es wird hier ganz ernst und vom Spiel mit dem Genre ist überhaupt keine Rede mehr.
Ja, und wie Sie ja auch vorhin angedeutet haben, ist es auch eine Satire auf dieses Dorf. Das Dorf mit lauter Biedermännern und Biederfrauen als Bewohnern, die sich immer wieder sehr wankelmütig herausstellen und auf jeden demagogischen Trick herausfallen. Und als ja dann am Ende des Buches der Übeltäter, der Bad Guy, auch gestellt wird und nach Landessitte wohl gehängt werden müsste, wird er in den Süden als Sklave verschachert, um da auch noch ein bisschen Geld rauszuholen.
Es hat also sehr viele Seiten, komische, ironische, satirische, ernste. Und vielleicht zum Schluss noch was ganz Schönes, dieser Knallkopf Wilson, der dann am Schluss als Detektiv da alle Rätsel löst. Es kommt ja zu einem Happy End, die Guten werden belohnt, die Bösen bestraft. Dieser führt einen wunderbaren Kalender mit Weisheiten, die er da hineinschreibt. Und das ist immer sehr lustig. Ich meine, solche Dinge zum Beispiel schreibt er dann auf, unser Wilson. Ich zitiere mal, nur wenige Dinge sind schwerer zu verkraften als das Ärgernis eines guten Beispiels. Solche Dinge schreibt er auf und das gibt dem ganzen Roman nochmals eine wunderschöne, ironisch-humorvolle Seite. Ja, Mark Twain, Knallkopf Wilson, ein Roman aus dem Amerikanischen, übersetzt von Reinhild Böhnke, mit einem sehr informativen Nachwort von Manfred Pfister, ist herausgekommen in der Manesse-Bibliothek der Weltliteratur. Kriminalromane, Werner Mollang, wir haben gesagt, eigentlich jetzt zwei Beispiele, wo mit dem Genre gespielt wird. Es gibt ja in der Schweiz eine Reihe seit vielen, vielen Jahren, die kommt beim Orte Verlag heraus. Das sind so ganz handliche Taschenbücher und die Reihe heißt Orte Krimi. Da haben wir auch schon Bücher daraus vorgestellt und jetzt wollen wir eins vorstellen. Das hat Georges Wieland geschrieben und das heißt Tod am Silke. Wie der Titel sagt, spielt das Buch in Zürich. Der Autor ist pensioniert, er war Angestellter, hat dann studiert, mit einer Dissertation über Zollinger abgeschlossen, ist Lehrer geworden und hat aber schon vor 6 Jahren einen Roman veröffentlicht. Das ist sein zweiter, Tod am Silke. Es geht darin um einen Angestellten, einen bescheidenen, unauffälligen Mann, der eines Tages die große Chance des Lebens bekommt, weil eine Frau namens Heidi ihn um den Finger wickelt als Anstifterin und ihn dazu bringt, dass er ihren Mann aus dem Weg räumen soll. Also ein bekannter Topos aus der Kriminalliteratur. Nun ist es klar, dass jetzt also dieser unauffällige Angestellte alles versucht, um mit dieser Heidi zusammenzukommen. Was er aber nicht weiß, was wir aber schnell mal ahnen, es kommt ganz anders heraus, als er meint. Heidi nämlich ist clever, hat es ganz faustig hinter den Ohren und unser guter Held, der fällt da hinein. Das ist ganz grob gesagt die Handlung. Nun wird das uns präsentiert in Form eines Tagebuchs. Wir lesen also die Eintragungen und in den Rückblenden wird ganz langsam, aber sicher der Fall aufgebaut. Und dieser Fall, der beruht sehr, sehr stark auch darauf, dass hier ein kluger, meine ich, ein gebildeter, sympathischer Schriftsteller, den ich weiter nicht kenne, Georges Wieland, mit dem Genre des Krimis spielt. Und zwar gibt er diesem Helden eine Schwester zur Seite und die findet eigentlich, ihr Bruder könnte jetzt mal aufhören, immer nur Krimis zu lesen. Sie ist Deutschlehrerin und empfiehlt ihm mal Weltliteratur. Zum Beispiel soll er mal den Grünen Heinrich von Gottfried Keller lesen. Und dadurch entsteht eine sehr schöne Parallelführung zwischen dem Helden aus Gottfried Kellers Buch, unser Held liest ja das ständig, und der Kriminalhandlung, in die er jetzt verwickelt wird. Des Weiteren kommt eine Polizistin vor, die dann auch sehr schnell den biederen, armen Kerl im Griff hat. Er gibt ihr einen sehr schönen, poetischen Übernamen. Sie heißt eigentlich ganz einfach Judith Polk, aber er sagt ihr Krimina. Er ist ihr sehr schnell verfallen und auch da entwickelt sich wieder ein Spiel mit dem Genre. Und am Schluss, so viel sage ich mal, leider kein Happy End. Unser Held ist der, der mit allem Schaden zurückbleibt. Aber ich, was mich betrifft, hatte ein großes Lesevergnügen, weil Georges Wieland eben mit dem Genre spielt, weil er ziemlich viel Spannung aufbaut und zugleich eben, gerade jetzt mit dem Grünen Heinrich, ständig dieses Vexierspiel spielt. Hier ist die große Literatur mit ihren Helden und hier sind die Krimis und das sind die kleinen Helden. Und das gibt für mich eine sehr schöne Mischung, ein Spiel mit dem Genre. Wie ist es Ihnen ergangen beim Lesen?
Ja, wenn Sie vom Vergnügen sprechen, muss man zugleich auch sagen, es ist eigentlich ein eher melancholisch tingiertes Buch. Die Idee finde ich sehr originell. Unser, weiß Gott, höchst gesitterter Meisterdichter Goethe hat ja mal gesagt, im Grunde genommen würde in jedem Menschen ein Mörder schlummern, wenn es die Umstände je nachdem ergeben wird, dann würde dieser Mörder auch zum Vorschein kommen. Und ich denke, Georges Wieland hat da ein Exempel vorgelegt, wo es gerade um das geht. Aber mich hat da weniger das Kriminalistische fasziniert, das ich auch nicht unbedingt an allen Orten gelungen finde, sondern mehr so das Atmosphärische, die Menschendarstellung. Also eben die Hauptfigur, der Erzähler, so dieser envoyant sensuel, könnte man sagen, der da seine beruflichen Pflichten schlecht und recht erfüllt, am Abend auch gern seinen Calvados und Kaffee schlürft, gerne Kriminalromane liest oder zum Fußballspiel geht. Diese an sich ganz gewöhnliche Trostlosigkeit, das hat doch etwas sehr Eindrückliches und er ist ja auch umgeben von lauter solchen Existenzen. Nichts Ungewöhnliches. Seine lesbische Schwester hat gerade ihre Freundin verloren und trauert ihr natürlich nach. Er hat dann auch einen Freund Guy, der so über die Runden kommt, indem er seine banale Umgebung mit der geistreichen, manchmal auch etwas zynisch anmütenden Sprüchen bedenkt und ja dann eben sich doch als hilflos herausstellt, indem er sich das Leben nimmt. Und so diese gewöhnliche Trostlosigkeit, die wir alle ja auch kennen, das finde ich, kann der Georges Wieland sehr gut beschreiben. Und das andere, was Sie ja auch schon erwähnt haben, wie da plötzlich der grüne Heinrich als Lebensbegleiter und Lebensratgeber in Anspruch genommen wird und in der Wirklichkeit ja über die Polizistin, die auch Judith heißt, wie die Heldin im grünen Heinrich, da plötzlich Realität und Fiktion koinzidieren, das fand ich zumindest sehr originell.
Dieser grüne Heinrich von Gottfried Keller, den unser Held, der ja ein Verbrecher werden wird im Verlauf der Geschichte, liest. Das ist eine schöne Parallelführung. Wir kommen nachher gern nochmals darauf zurück, auf die Konstruktion. Das ist ja immer sehr wichtig bei einem Krimi. Vorbehalte haben Sie jetzt auch schon angemeldet. Und wir kommen nochmals vielleicht auf die Figuren zurück. Und für mich ganz wichtig, die Stadt Zürich, die ja hier eben auch die Kulisse abgibt. Eine sehr belebte und sehr vitale Kulisse. Also wir hören uns hinein in diesen Kriminalroman von Georges Wieland. Tod am Silke. Es liest wiederum Joachim Salau.
In der Mittagspause hielt ich mich im Platzspitzpark auf. Noch vor nicht langer Zeit herrschte hier die Drogenszene. Junge Leute zwischen einer Vergangenheit, in der sie zu kurz gekommen waren, und einer Zukunft, die ihnen keine Perspektiven eröffnete, betäubten und zerstörten sich. Ein seltsam widersprüchliches Zusammenwirken von Repression durch die Polizei und sozialem Engagement einsichtiger Persönlichkeiten führte vor wenigen Jahren zur Auflösung der Szene. Ich setzte mich auf eine Bank. Sonniges Frühjahrswetter, die Regenperiode war vorbei. Ich nahm meinen Gottfried Keller hervor, biss in mein Sandwich und las. Der Abschnitt handelt vom 7-jährigen Heinrich. Er hatte eine Geschichte erfunden, worin er ältere Mitschüler bezichtigte, sie hätten unanständige Wörter hergesagt, welche Eltern und Erzieher entrüsteten. Man hieß ihn den Ort beschreiben, wo er mit den Knaben zusammengekommen sei. Den hatte er nie gesehen, doch fantasievoll wie er war, fielen ihm gleich die richtigen Worte zu. Die unschuldigen Jungen wurden auf die Schandbank gesetzt, geschlagen und eingesperrt. Keller. Soviel ich mich dunkel erinnere, war mir das angerichtete Unheil nicht nur gleichgültig, sondern ich fühlte eher noch eine Befriedigung in mir, dass die poetische Gerechtigkeit meine Erfindung so schön und sichtbarlich abrundete, dass etwas Auffallendes geschah, gehandelt und gelitten wurde, und das infolge meines schöpferischen Wortes. Ich schaute auf. Vor mir rauschte der Fluss, über mir flimmerte das Licht durch das Grün des Baumes, unter dem ich saß. Das Wohlbefinden, wenn nach trüben Tagen die Welt wieder im Glanz der Sonne aufleuchtet, habe ich es verloren? Es gelang mir nicht, mit Befriedigung auf das Unheil zurückzublicken, das ich angerichtet hatte. Mein Verbrechen war kein Produkt der Fantasie. Gehöre ich auf die Schandbank? Inzwischen war es Zeit geworden, zur Arbeit zurückzukehren. Ich hatte keine Lust. Das Büro strengt mich an. Der Anschein eines unbeteiligten, Schuldlosen, den ich mir geben muss, seit Rolf nicht mehr da ist, zehrt an meinen Kräften. Der Tag nach der Mordnacht war der schlimmste. Ich wusste im Voraus klar, dass ich um jeden Preis an jenem Morgen pünktlich anzutreten hatte. Wenn es gelang, mir den ganzen Tag nichts anmerken zu lassen, mich durch Fehlleistungen nicht zu verraten, dann würde man meine Täterschaft von vornherein ausschließen. So jedenfalls stelle ich mir das vor. Ich muss gestehen, dass ich dieser Situation nicht nur mit Besorgnis entgegensah. In einem gewissen Sinne faszinierte mich die Forderung, welche ich mir stellte. Sie hieß, sich trotz meiner schlimmen Tat so zu verhalten, wie es meine Arbeitskollegen von mir gewohnt waren.
Soweit die Passage aus dem Krimi »Tod am Silke« von Georges Wieland. Werner Morlang, unser Held, sitzt da, liest Gottfried Keller, und wir wissen ja von Anfang an, dass er einen Mord plant, dass er auch zur Tat geschritten ist. Wir wissen aber noch nicht, weil das ja nach und nach eben erst herauskommt, was dann tatsächlich passiert mit dem Opfer, der Mann von Heidi, dieser Frau, die ihn anstiftet, die ihm sozusagen um den Finger wickelt, was der Held noch nicht weiß. Wir aber ahnen, es ist was schiefgelaufen beim Mord und es ist anders herausgekommen. Das heißt, das Rätsel ist von Anfang an gelöst. Wir wissen genau, wer der Mörder ist. Das ist nicht mehr die Frage. Die Frage ist vielmehr, schafft er es durchzuhalten und bekommt er den Preis? Nämlich diese Frau, der ein bisschen verfallen ist, diese Heidi. Das ist die Ausgangslage. Das ist spannend, aber Sie haben vorher mal gesagt, von der Konstruktion her haben Sie da ein paar Fragezeichen.
Ja, zu meinen finde ich, es sind ein bisschen zu wenig Emotionen im Spiel und auch jetzt, was sich zwischen den beiden zuträgt, der angeblichen femme fatale Heidi und ihm, das kommt für mich nicht plausibel genug rüber. Aber was mich vor allem auch von der Konstruktion her ein bisschen gestört hat, also es kommt ja dann zu diesem Attentat, wenn man so will, aber die Werkzeuge dabei, ein Seidenhalstuch und die Taschenlampe werden am Tatort liegen gelassen. Das könnte man noch halbwegs in Kauf nehmen, aber dass der Täter das nicht einmal selber merkt, sondern dass ihm eine Polizistin auf die Sprünge helfen muss, das fand ich dann doch ein bisschen allzu merkwürdig, wenn man denkt, dass das ja nicht eine impulsive Tat war, sondern sehr gründlich überlegt. Aber Ich möchte Ihnen jetzt da gar keinen Strick drehen. Es hat ja auch sehr schöne Sachen drin. Sie haben die Zürcher Ambiance erwähnt. Das fand ich auch wiederum sehr gelungen. Man kann also sämtliche Bewegungen des Helden oder auch seine Domizile und Aufenthaltsorte kann man exakt verfolgen. Und es geht ja auch ein bisschen drum, einen Topos aus der Kriminalliteratur, eben femme fatale Ehemann, der abgemurkst werden muss durch einen Liebhaber. Vielleicht das berühmteste Beispiel ist Postman Always Rings Twice, so in die helvetische, etwas biederere Atmosphäre zurückzunehmen und vielleicht auch von daher zu kritisieren, so also down to earth die Sache zu bringen und weniger da auf dieser abgehobenen, freilich dann auch viel spannenderen Ebene auszuführen.
Der Krimi von Georges Wieland hat viele Qualitäten. Es ist ein Autor, da merkt man, der sprachlich sehr sicher ist, sehr stilsicher ist, der über einen Fundus verfügt. Aber ich teile trotzdem auch als Krimileser eigentlich Ihre Bedenken, denn das ist ja am Schluss das Schwierigste. Wie verrätsle ich die Geschichte, so dass sie wirklich ein Rätsel ist, was bis zum Schluss, und wie löse ich sie auf? Und dass das schwierig ist, das haben schon andere Kriminalschriftsteller gemerkt, und dass es nicht immer gleich einfach ist und gleich gut gelingt. Das wollen wir natürlich zugeben, aber unser Anspruch und der Anspruch unseres Publikums bleibt selbstverständlich. Bei aller Sympathie, Georges Wieland, Tod am Silke, ein Orte-Krimi, erschienen im Orte-Verlag. Werner Morang, zum Schluss diese beiden Bücher, ein bisschen locker, nicht für den Krimi-Fan. Man muss nicht nur stark und hart und scharf denken, man darf sich auch ein bisschen dem Spiel mit dem überlassen, was man schon kennt aus verschiedenen Lektüren der Kriminalliteratur, und von daher gesehen, ich weiß nicht, wie es Ihnen gegangen ist, vielleicht tatsächlich auch etwas, was man als Erholung erleben kann, Krimis lesen und zugleich dieses Augenzwinkern, wir spielen mit einem Genre.
Insbesondere natürlich Mark Twain, der uns auch wieder einmal in Erinnerung ruft, welches Metier, welche Souveränität im Erzählen in der Literatur des 19. Jahrhunderts eben stattfindet. Und abgesehen davon ist es ja eine sehr leichte, sehr spannende Lektüre und sehr abwechslungsreich.
Herzlichen Dank, Werner Morlang. Diese beiden Bücher für Krimi-Fans jetzt gelesen, von Ihnen präsentiert in Reflexe. Mark Twain, Knallkopf Wilson bei Manesse, Georges Wieland, Tod am Silke, ein Orte-Krimi. Das war's, am Mikrofon Hardy Ruess.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.